Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute das zweite Gehirn des Körpers, der Darm. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir sind immer noch in der Reihe der Organporträts und da blicken wir heute einmal auf den Darm. Den Darm, den man ja auch gerne das zweite Gehirn des Körpers nennt und auch das Bauchgehirn. Und es ist ein unheimlich interessantes und sehr wichtiges Organ, denn es ist nicht nur für die Verdauung unserer Nahrung zuständig, sondern hat auch Auswirkungen auf unser Immunsystem, auf unsere Stimmung und auf unser Wohlbefinden. Und ja, was der Darm so alles kann, wie das alles so funktioniert und was ihm vielleicht auch nicht so gut tut, was es da so für Krankheiten gibt und was der Darm total gut findet, das klären wir heute mit meinem Gast. Er ist der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie der DRK-Klinik in Berlin-Westend und sein Name Professor Dr. Med. Andreas Sturm. Und er wird uns heute so richtig aufklären und ich freue mich drauf. Los geht's! Herr Professor Sturm, es ist mir wieder mal eine Freude, dass Sie bei mir sind und sage herzlich willkommen bei Rezeptfrei.
Ja, schön, dass ich da bin und mein Rezept hier heute ausstellen kann.
Ja, sehr gut. Dann lassen Sie uns mal über den Darm reden. Den Darm, den Dickdarm, den Dünndarm. Was hat es damit auf sich?
Also das ist ja das, was ich den ganzen Tag mache. Der Dünn- und Dick- und Dünndarm ist super, super spannend. Ist so ein langes, röhrenförmiges Organ, was hinter dem Magen anfängt und sich dann über mehrere Meter durch den ganzen Dünndarm so gefältelt, da so rumschlängelt, unsere Nahrung aufnimmt, alles, was wir so brauchen fürs Leben und dann ganz hinten in den Dickdarm mündet und dann nochmal so einen Meter Dickdarm hat, wo die Flüssigkeit eingedickt wird und dann am Ende optimalerweise den Tag, der überhält, bis man morgens aufsteht, seinen Stuhlgang spürt und das, was dann noch überbleibt, was der Körper nicht verstopft wechseln wollte, in die Toilettenschüssel abgibt.
Ah, okay. Naja, nun ist der Darm ja auch sehr, sehr wichtig, aber man spricht ja nicht so gerne drüber, ne?
Ich spreche den ganzen Tag drüber.
Okay.
Also der Darm ist super wichtig. Ich glaube, ja. Es gibt also fast kein anderes Organ, wovon man so viel spricht. Natürlich mal so vom Herzen.
Ja.
Aber der Darm ist ja auch psychologisch wichtig. Ich sag mal, so vor Angst sich in die Hosen machen. Ne? Das ist so ein Spruch. Oder ja, ich habe mal Angstschiss. Das ist ja auch so. Oder vom Alkohol. Ne? Also eigentlich muss man sagen, ist ja der Darm in aller Worte Munde, aller Leute Munde. Und gerade diese Verbindung zwischen Psyche und dem Darm zeigt ja, wie wichtig das Ganze ist. Also neben dieser Funktion, die ich gerade genannt habe, der Nahrungsaufnahme, gibt es zum Beispiel, auch das wissen die wenigsten Leute, hat der Darm nach dem zentralen Nervensystem das größte Nervensystem, das sogenannte enterische Nervensystem, also das Nervensystem des Darmes. Das ist super klug und super smart. Ich will Ihnen zum Beispiel sagen, Fluchtreflexe, wenn das Zebra da läuft vor dem Löwen, dann will es ja gerade nicht aufs Klöchen gehen. Ne?
Ja.
Ist ja blöd. Und das haben wir Menschen zum Beispiel auch. Auf der einen Seite hatte ich ihn gerade genannt, sich vor Angst in die Hosen machen. Aber in Stresssituationen zum Beispiel wollen wir keinen Stuhlgang haben. Aber morgens gerne, wenn wir zu Hause sind, unsere Tasse Kaffee getrunken haben, plups, kommt der Stuhl da raus.
Ja.
Als wenn der Darm Tag und Nacht sehen könnte, ne? Ob es Licht an ist oder Licht aus ist. Also der Darm ist schon sehr, sehr faszinierend. Und die Patienten haben Bauchschmerzen, die haben Blähungen, die haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten und kommen zu mir und sagen, ich vertrage das nicht, Herr Sturm, finden Sie das mal bitte raus, was ich da nicht vertrage. Also es ist wirklich extrem wichtig und es rufen mich Leute an und da ist auch mein Schwiegervater dabei, sagt, Andreas, ich bin total verstopft, es ist 9 Uhr, ne? Und ich hatte noch nicht meinen Stuhlgang, den habe ich immer sonst um 7 Uhr, ne?
Aha.
Und da sage ich, du, hast vielleicht gestern was anderes gegessen, wartest du mal einen Augenblick, ne? Also der verlässt das Haus nicht vor seinem Stuhlgang. Also es gibt, glaube ich, für den Menschen nichts Befriedigendes als ein schöner Stuhlgang am Morgen.
Ja, das stimmt. Man ist entspannter.
Absolut. Und es gibt Leute, die sagen, ich gehe nur alle 3 Tage, ich habe Angst zu vergiften. Also, da muss ich mir reden. Der Darm ist schon auch in aller, also da reden viele Leute drüber.
Ja. Okay, dann schauen wir mal. Was macht denn der Darm so alles?
Also wie alle Organe im Körper hat er ganz, ganz viele Aufgaben. Also gut, der Knochen ist einfach, der hält und der Muskel, der kontrahiert sich und führt dazu, dass wir einen Schritt nach vorne gehen. Das sind so die einfachen Sachen. Mhm. Aber der Rest vom Körper hat schon viele Funktionen. Also der Darm ist erstmal dafür da, Nahrung zu spalten. Mhm. Und dann aufzunehmen. Und das ist eine richtige Kunst, die er hat. Denn ich fange mal an, Sie essen was Schmutziges, was ganz Normales. Sie gehen Döner essen und da sind natürlich Bakterien dran oder was anderes. Mhm. Und dann kommt erstmal die Magensäure, die desinfiziert. Deswegen sollen wir auch nicht die ganze Zeit Säureblocker nehmen. Also da wird die Speise erstmal desinfiziert im Magen. Mhm. Ist ja auch sinnhaft. Der ganze Dreck, den wir da essen, der soll ja auch nicht unbedingt dann in unseren Körper reinkommen. Ja. Denn die Blutbahn ist ja steril. Wir haben ja keine Bakterien im Blut.
Sollte so sein, ja.
Sollte so sein. Und dann geht die Speise durch die Säure schon so ein bisschen angedaut, geht die dann in den Dünndarm. Und dann gibt es ganz viele Enzyme, das sind so kleine Scheren, wenn wir uns an dem Biounterricht, so 6. Klasse, 7. Klasse Enzyme, die heißen dann immer Ase mit hinten, Lipase, Amylase. Und das sind so Mini-Scheren, die aber ganz bestimmte Sachen schneiden. Mhm. Der eine schneidet Fett, der andere schneidet Eiweiße, der dritte schneidet Zucker. Jeder schneidet das so klein, dass das über die Darmbarriere hinweggeht. Mhm. Und die Darmbarriere, das muss man sich vorstellen, das ist eine Fläche, die entspricht ungefähr einem Tennisplatz. Oh. So viel Platz ist in unserem Dünndarm. Das wird durch eine Oberflächenvergrößerung erreicht. Das ist jetzt nicht so ein starres Rohr, der Dünndarm. Und das sind so kleine Zotten, sind das so kleine Habenheiten, rauf, runter. Das muss man sich wie Kurven vorstellen. Ja. Also eine Straße, die von hier nach München geht, ist 600 Kilometer lang und sind aber Zehntausende von Kurven eingebaut, also eine Schlängelung. Und deswegen ist die Straße nach München statt 600 Kilometer 60.000 Kilometer. Muss man sich also das mal vorstellen, wie der Körper, die Evolution oder an wen man dann immer glaubt im Leben, hat das so gebaut, dass diese Fläche riesengroß ist. Und diese ganze Speise, die geht dann über ungefähr 3 Tage. So lange dauert das, bis sich vom Magen bis hinten zum Rektum oder zum Popoloch die Speise geht. So lange braucht das, um die Speise gut aufzuspalten. Und der Körper nimmt sich das, was er will. Und das, was er nicht will, das gibt da hinten raus.
Ah, schon genial, was da gemacht worden ist.
Absolut genial. Ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel nehmen. Das Immunsystem, also Eiweiße, wenn ich als Beispiel eine Blutkonserve oder fange ich andersrum an, ich esse ein Tatar vom Tier oder ich esse ein Stück Fleisch vom Tier, da sind ja Eiweiße vom anderen Tier drin. Und wenn ich das in meine Blutbahn nehmen würde, also eine Blut von einem anderen Organ nehmen würde, würde ich ja an einer schweren Allergie sterben. Deswegen machen wir diese Bluttests, damit die Blutgruppen genau passen. Ja. Wenn ich aber das Ganze in den Darm gebe, so eine Blutkonserve von einem fremden Menschen oder ein fremdes Tier, das Blut, ist es wunderbar. Der Körper schafft es zu erkennen, was ist fremd, was ist eigen, schneidet das Eiweiß, das fremde Eiweiß so klein, dass wir es ganz bequem über die Darmbarriere transportiert, da komme ich gleich drauf, mit so Mini-LKWs und in die Blutbahn gibt. Und da erkennt er, dass das nicht gefährlich ist und kann das so klein schneiden, dass alle gefährlichen Eiweißmoleküle weggeschnitten werden, die wir als fremd erkennen würden und aufnehmen. Oh. Und dafür gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen. Es gibt Sachen, die werden durch die Zellen transportiert mit so kleinen LKWs. Es gibt Sachen, die gehen durch die Zellen durch. Also der Körper schafft, jeden einzelnen Stoff unterschiedlich aufzunehmen.
Okay, das ist phänomenal eigentlich.
Ich freue mich jedes Mal darüber. Zusätzlich produziert er natürlich auch Hormone. Und was ganz viele Hormone werden für die Verdauung produziert oder ich will Ihnen das erzählen, wenn wir zum Beispiel oben die Gallenblase haben und dann kommt die Speise in den Dünndarm, das merkt der Körper, indem der Dünndarm gedehnt wird und die Gallenblase zieht sich zusammen, kontrahiert sich und gibt mit so einem Geräusch, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es den Gallensäurensaft in die Speise rein und hilft bei dem Aufschließen der Speise. Wenn also ein Patient zum Beispiel keine Gallenblasen mehr hat, dann gibt es manchmal so Schwierigkeiten nach dem Essen, wenn er zu viel isst, das gefällt ihm nicht so richtig, weil die Gallenblase sich nicht mehr zusammenziehen kann. Ja. Die Bauchspeicheldrüse gibt ihre Säfte dazu. Das wird alles über Hormone gesteuert, die der Körper selber reguliert. Also wenn Speise in diesem Teil des Darmes angekommen ist, dann gibt es eine Nachricht ans Gehirn. Oh, das Schnitzelchen ist jetzt im mittleren Dickdarm. Ich brauche das und das Hormon oder das Enzym. Und das wird dann lokal produziert, um die Speise noch besser aufzuspalten. Also es findet ein ständiger Kommunikationsprozess zwischen den Organen und auch dem Gehirn statt.
Okay, deswegen sagt man wahrscheinlich auch das Bauchgehirn.
Genau, das Bauchgehirn, das ist sehr, sehr wichtig und das kann man auch nicht so einfach übertünchen. Da kann man, also das merkt man ja nicht. Ne? Es gibt ja ein bewusstes und unbewusstes, ich will meinen Arm heben, ja gut, dann hebe ich den Arm hoch, aber ich kann ja nicht meine Verdauung steuern. Also dieses Nervensystem ist ein unabhängig arbeitendes Nervensystem. Na,
Gott sei Dank.
Aber wenn wir über den Darm reden, dann müssen wir natürlich auch über Krankheiten reden. Und, eine häufige Krankheit ist das Reizdarmsyndrom. Sie hatten gerade das Nervensystem angesprochen. Mhm. Und das Reizdarmsyndrom ist in der westlichen Welt die häufigste Erkrankung nach der Erkältungskrankheit.
Ach so,
sehr viele Menschen haben das. Und das tritt auf, häufig nach einer Magen-Darm-Infektion. Man Kreuzfahrtschiff oder Ägypten, ich will jetzt hier kein Land schlecht reden, ich war auch in Ägypten, war toll. Also egal, also auf jeden Fall, man hat eine Magen-Darm-Infektion und dann dauert die 5-6 Tage, das ist dann alles okay und danach geht der Mist los. Ah, 3-4 Stühle am Tag, ich habe Bauchschmerzen, mein Hausarzt hat gesagt, ich habe keine Bakterien mehr. Dann kriegen sie Dickdarmspiegelung. Also ganz viele Probleme, die der Patient hat, dann sagt, ah, ich habe unverdautes Essen, das blubbert, dann kriege ich so ein Gluckern im Bauch. Mhm. Das ist eine Störung dieses Nervensystems, dieses enterischen Nervensystems, was nach einer Infektion sich auch verändern kann. Und das ist das Reizdarmsyndrom, was sehr, sehr viele Menschen plagt, Frauen noch häufiger als Männer. Wir wissen nicht, warum die anfälliger sind, dass sie diese Störung des Nervensystems bekommen, rennen von Pontius zu Pilatus. Wir können das Nervensystem im Magen-Darm-Trakt nicht testen, aber wir sehen, dass diese Patienten extreme Probleme haben. Also eine sehr häufige Erkrankung, wenn dieses Nervensystem nicht funktioniert.
Und gibt es denn die Möglichkeit, dieses Nervensystem wieder auf Lot zu bringen?
Na, das geht leider sehr schwierig. Was wir versuchen, es gibt Medikamente, die den Darm dann langsamer machen, wenn man Durchfall hat, oder schneller machen. Und sonst setzen wir manchmal bei diesen Patienten Antidepressiva ein, in einer niedrigen Dosis, die dieses Nervensystem wieder versuchen soll zu reglementieren. Das funktioniert allerdings, muss man sagen, oft nicht sehr gut. Die meisten Patienten sind schon ganz beruhigt, wenn sie wissen, dass da nichts Schlimmes und Böses dahinter steht. Manchmal hilft so ein bisschen Diät. Da gibt es FODMAP-Diät, heißt die, wo man eine ganze Reihe von Sachen weglassen muss. Manchmal Gluten weglassen muss, Laktose weglassen muss. Aber versuchen soll, mit Ernährung eine Verbesserung zu erreichen.
Okay. Hört sich kompliziert an.
Ja, aber der Leidensdruck der Leute ist extrem hoch.
Ja.
Die haben Bauchschmerzen, das grubbelt, Pupsis manchmal dabei. Ja.
Okay. Ja, haben wir denn da noch mehr Erkrankungen?
Naja, dann gibt es natürlich die Darmentzündungen. Ne? Die klassische Sache ist ja die Magen-Darm-Infektion, eine Virusinfektion mit Norovirus oder Rotaviren aus, aus Altersheim haben wir alle schon mal gehabt. 4-5 Tage dauert das Ganze und der Körper versucht sich dann wieder zu reinigen oder wir gehen ins, in irgendwie undreckige Lebensmittel, das gibt es auch. Dann gibt es natürlich die Erkrankung Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die häufiger, aber nicht exklusiv jüngere Menschen betreffen, auch eine Art der Autoimmunerkrankung, wo der Körper glaubt, Teile des Darmes sind fremd und sich selber angreift. Das gibt es ja auch gegen andere Organe, wie zum Beispiel gegen die Leber, Autoimmunhepatitis oder gegen die Gelenke, dann nennen wir das Arthritis. Mhm. Und das gibt es auch gegen den Darm, wo der Körper den Darm selber angreift, Crohn oder Colitis. Dann gibt es natürlich diese Aussackungen, Divertikel nennen wir, das sind so Bindegewebsschwächen. Wenn man älter wird, ich habe auch Divertikel, bin jetzt 56. Also wenn man diese Aussackungen hat, die eine Bindegewebsschwäche im Darm ist, dann kann da manchmal so Stuhl stecken bleiben. So. Mhm. Und dann entzündet sich das.
Oh.
Ist eine Divertikulitis, ist eine häufige Erkrankung. Und dann entzündet sich vor allen Dingen im linken unteren Teil der Darm. Das tut dann echt tierisch weh, wenn man da drauf drückt. Früher haben wir die immer mit Antibiotika behandelt. Heute sind wir da zurückhaltender, weil wir wissen, mit Antibiotika dauert es 5 Tage und ohne Antibiotika auch 5 Tage.
Okay.
In der Regel reinigt sich der Darm wieder dann selber. Und wenn das wirklich öfters kommt, dann muss man das operieren und diese Teil des Darmes, wo diese Divertikel, diese Aussackungen drin sind, entfernen.
Ach so, okay.
Ja, und da gibt es noch 1000 seltene Erkrankungen, aber das ist jetzt vielleicht zu viel.
Ja.
Aber der Darm ist schon ein Organismus, der trotz dieser ganzen Angriffe durch verschiedenes und fremdes Essen oft gesund bleibt. Es gibt ja die Auseinandersetzung mit der Umwelt, ist die Haut, die Lunge und der Darm. Das sind ja die drei Stellen, wo der Körper mit der Umwelt in einen aktiven Kontakt kommt. Und das sind besonders schützenswerte Kontaktstellen. Und die größte davon ist der Das Tennisfeld, der Darm.
Ah, okay. Jetzt habe ich auch mal gelesen, es gibt da irgendwie so eine Erkrankung, die so, wie heißt die denn, Leaky, irgendwas, also so eine Durchlässigkeit des Darms. So eine Erkrankung,
Leaky Gut.
Ja, genau, danke.
Ja, also Leaky Gut, das gehört so ein bisschen zu den auch Modediagnosen im Augenblick, denn die Darmwand, die ist ganz, ganz fest. Also die Darmwand, da kann man, die ist wasserdicht. Okay. Dann, das wäre ja blöd, wenn der ganze Stuhl dann in den Körper kommen würde. Ja, also stimmt. Die ist ja nun dicht, da kommt nichts durch, sondern der Körper, habe ich gesagt, der schließt die Nahrung auf, macht so kleine Pakete daraus und nimmt die mit LKWs oder mit anderen Dingen, wird das über die Darmwand transportiert. Ein direktes Reinfließen in den Körper ist nicht möglich. Okay. Und diese Leaky Gut, da wird behauptet, dass der Darm durchlässig ist und Löcher hat.
Ja,
diese Diagnose glauben wir so in der Schulmedizin eigentlich nicht. Da gibt es so einen Blutwert, der nach unserer Meinung nach keinen Sinn hat, wird auch von den gesetzlichen Krankenkassen gar nicht bezahlt, weil es da keinen Stellenwert so gibt. Und man glaubt, dass diese Zellanhaftungen, ne, die Zellen zusammen, die umarmen sich, damit die diese Festigkeit haben. Und wenn man diesen Stoff, der heißt Zonulin, im Blut nachweist, dann glaubt man Leaky Gut. Also das ist das, was wir im Augenblick als Schulmediziner nicht glauben. Wir glauben, wir können vieles nicht erklären, vielleicht in 10 Jahren, aber Sachen, die man nicht erklären kann, denen muss man jetzt auch keinen künstlichen Namen geben.
Ja.
Wir wissen halt vieles im Darm nicht. Histaminintoleranz, ganz, ganz viele Leute haben sie. Ich habe jetzt vorletzte Woche eine mal diagnostiziert, ganz, ganz selten.
Ah, okay.
Aber ich kriege jeden Tag einen Patienten mit Anruf oder E-Mail, der sagt, ich habe eine Histaminunverträglichkeit. Ne? Immer wenn ich was esse, dann wird mir ganz rot. Ich kann das dann auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt Leute, die gehen immer zum Chinesen und kriegen dann Durchfall und sagen, Herr Sturm, bitte finden Sie raus, was das Problem ist. Ich sage, was soll ich wissen, was dieser chinesische Koch hier auf der Kantstraße da alles in sein Essen tut? Ich würde jetzt einfach mal zum Italiener gehen.
Ja, genau.
Also ich kann es ja nicht sagen. Also ja, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu testen, das ist in der Form, wie sich die Patienten das vorstellen, nicht möglich. Da sind ja tausende von Bestandteilen in der Speise drin.
Ja.
Das kann man nicht rausfinden.
Nee, okay. Dann gibt es ja auch immer so diese ganzen Prä- und Probiotika. Also was haben die denn mit dem Darm zu tun?
Also die Mikroflora, da könnte ich natürlich jetzt 3 Tage drüber reden, aber die Mikroflora im Darm hat 10 hoch 13 Bakterien, also mehr Bakterien im Körper gibt es, als wir Zellen haben. Mhm. Die machen so 10% unseres Kalorienverbrauches aus, also die schnubbeln auch ganz, ganz gut mit, wiegen ein paar Kilo. Also die leben da in dem Darm und sorgen dafür, dass die Speise gut aufgeschlossen wird. Das sind die Überbleibsel auf der einen Seite durch die, also das kriegen wir von der Mama, wenn wir einmal dann durch den Vaginalkanal gekommen sind, dann haben wir eine Besiedlung, dann kriegen wir das erste Essen. Also über das Leben hinweg besiedelt sich diese Darmflora. Meine Darmflora ist anders als die von jemandem, der in Afrika lebt oder der in Asien lebt oder in Südamerika lebt.
Ach, okay,
also die Darmflora ist sehr individuell abhängig. Jeder Mensch hat eine eigene Darmflora.
Mhm.
Und die sorgt dafür, dass die Speise gut aufgeschlossen wird, dass die Verdauung funktioniert. Die ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir die Darmflora zu sehr stimulieren, zum Beispiel mit einer Fruchtzuckerunverträglichkeit, das heißt, ich trinke Fruchtzucker, mein Körper kann es aber nicht aufnehmen, es geht in den Dickdarm und da freuen sich die Bakterien, dann machen eine Party, die vermehren sich, dann kriege ich Blähungen. Blähungen sind zu viel Bakterien.
Ja.
So, und diese Bakterien sind in einem Gleichgewicht. So, die leben da wunderbar und diese Probiotika, die von vielen Leuten, die noch mehr viel Geld verdienen wollen, sind ja nicht umsonst keine Medikamente, sondern Nahrungsergänzungsmittel und sie bedarfen keinerlei gesetzlicher Regulation. Jeder Hirni kann behaupten, dass seine Probiotika die besten sind.
Mhm.
Das Problem ist es, das sind fast alles Milchsäurebakterien, Lactobacillen, die haben im normalen Darm eigentlich gar nicht zu suchen.
Ach, okay.
Und so ein paar Bifidobakterien, die aus der Bierherstellung kommen. Also die haben mit der Darmflora nichts zu tun. Und wenn ich sage, ich möchte meine Darmflora mit Probiotika aufbauen, da kriege ich immer einen kleinen Anfall, weil wir haben 1000 verschiedene Bakterien im Körper, 1000.
Ja.
Und das sind 7 oder 9. Wie soll ich mit 9 Bakterien 1000 Bakterien wiederherstellen? Und das, was im Darm an Bakterien ist, das ist ja das, was da unten als Kacke rauskommt. Das wollen sie nicht wirklich essen. Das sind ja die Darmbakterien, der Stuhl, diese stinkenden Escherichia coli und Pseudomonaden, was immer da drin ist. Das sind die wirklichen Stuhlkeime, Anaerobia-Bakterien, die ohne Luft leben. Im Darm ist keine Luft. das, was sie schlucken, das sind Milchsäurebakterien und Bifidobakterien. Die haben mit der Darmflora so gar nichts zu tun.
Also macht es gar nicht so viel Sinn, die zu schlucken, nee, sozusagen.
Die hat keinen Sinn, das zum Schlucken. Das ist eigentlich frei, wenn man dann als Placebo-Effekt das gut nimmt. Ganz im Gegenteil, bei schwere kranken Patienten sollte man das auf keinen Fall durchführen. Das sind ja Billionen von Bakterien und die Magensäure soll ja eigentlich den Körper steril halten und dann schlucken sie einfach mal mit so ein paar Probiotika irgendwie mal 50 Billionen Bakterien. Das ist ja für den Körper meistens schwer zu verarbeiten. Und wenn einer nicht gesund ist, das Immunsystem geschwächt ist, dann raten wir immungeschwächten Patienten mit aller Macht davon ab, Probiotika zu nehmen und das Immunsystem weiter einem Kampf auszusetzen.
Okay, da gibt es ja aber auch immer so diese Antibiotika, machen die Darmflora kaputt.
Ja, das ist so, klar. Aber die baue ich ja nicht auf, indem ich 7 Bakterien wieder nehme, vor allen Dingen die im Darm nichts zu tun haben. Wenn ich Antibiotika genommen habe, dann sollte ich danach meine normale, gesunde Kost wieder aufnehmen. Die Darmflora baut sich wieder auf. Nicht damit rumspielen, vor allen Dingen nicht mit Probiotika versuchen, den Aufbau der normalen Darmflora zu behindern. Aber Marketing ist Marketing.
Ja, das stimmt. Kommen wir doch mal dazu, was tut denn meinem Darm gut? Also was kann ich denn tun, damit es ihm gut geht? Und mir denn auch.
Ja, genau. Das war ein schöner Beisatz. Mir dann auch. Ich glaube, alles, was Ihnen gut tut, das tut auch dem Darm gut. Eine ausgeglichene Ernährung, auch Ruhephasen. Der Darm braucht Zeit für die Verdauung. 3 Mahlzeiten, 5 Mahlzeiten, sowas in der Art. Das ist alles wunderbar.
Ja.
Und der Darm braucht dann auch Zeit zur Verarbeitung, zur Verstoffwechselung. Die sollte man dem Körper geben. Man sollte aufhören zu essen, wenn der Bauch voll ist. Wenn man sagt, boah, jetzt bin ich aber voll, dann ist der Magen auch voll, dann ist die Kapazität erreicht.
Ja.
Und man sollte natürlich auf sich selber hören. Die Leute möchten dann gerne Ernährungsberatung haben und so. Und dann sitze ich, sage, was vertragen Sie nicht? Ja, das und das und das. Ja, essen Sie das? Ja, dann schon. Dann frage ich, naja, warum muss ich jetzt hier meine super Alicia als Ernährungsberaterin die Zeit verschwenden, wenn du eigentlich auch selber weißt, was du verträgst und nicht verträgst? Auf sich hören.
Ja, okay.
Ganz, ganz wichtig. Es gibt Leute, die vertragen keine Milch, keinen Fruchtzucker, die vertragen keinen Gluten, die vertragen keinen Asiaten, die vertragen nichts Scharfes. Einfach dann mal weglassen. Einfach mal normal essen. Ich sage dann oft so, Ihre Großeltern oder meine Großeltern oder Urgroßeltern, die haben ja die Sachen gegessen, die lokal angebaut wurden. Ne? Die Kartoffeln, die Möhren, alles, was da so in der Gegend war. Damit ist der Körper und auch die Darmflora gut zurechtgekommen. Jetzt reisen wir nach Mexiko, hier im Restaurant da drüben. Wir essen einen Südstern, eine Südfrucht, wir essen eine Mango. Unsere Großeltern haben doch keine Mangos gegessen.
Ja,
und so essen wir ganz, ganz viele Dinge und wir belasten unseren Körper mit Dingen, die von der Genetik, von der Evolution überhaupt nicht vorgesehen waren, dass wir hier in Mitteleuropa irgendeine tropische Frucht aus Bali essen.
Ja.
Ja, wenn sie das vertragen, ist gut, aber nicht jedes Immunsystem, nicht jeder Körper verträgt diese Früchte oder diese anderen Einflüsse und man braucht mal ein bisschen, um der Körper, dass sich der Körper wieder dran gewöhnt. Also einfach mal mit Bedacht und mit Kopf auf seinen Körper hören. Und das ist die beste und gesunde Ernährung.
Also regional ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für mich und meinen Darm.
Absolut.
Ja.
Absolut. Wenn man die ganze Zeit Slushies trinkt mit dem hohen Zuckeranteil und sich dann wundert, dass man Durchfall kriegt und dick wird. Na, nun, das gab es ja früher vor 5 Jahren auch nicht. Haben wir auch gelebt.
Ja. Stimmt. Irgendwie auch logisch, ja. Was ist denn mit so mit, es gibt ja auch so diese halb so Darmreinigung. So. Ausspülen.
Ja, was will man denn dann reinigen? Das ist ja schön, die kommen zum Entschlacken. Ja, ich frage mal, Schlacke, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? Das ist ja so ein Kohleabbauprodukt. Ich habe noch nie gesehen, also ich habe in, weiß nicht, wie viel 10.000 Därme ich in meinem Leben geguckt habe, ich habe da noch keine Schlacke gefunden. Ne?
Okay.
Also der Körper hat ein wunderbares Gleichgewicht. Ne? Wir leben 90 Jahre lang ein wunderbares Gleichgewicht. Wir sollten nicht anfangen, daran rumzufummeln.
Ja.
Die Darmbakterien sind die, die wir haben. Die leben da wunderbar und in Frieden. Wenn jemand eine Diät machen will, ist gut. Aber so Abführkuren, das bringt jetzt auch nicht so viel. Die Darmflora kommt eh wieder in 2-3 Tagen. Die wird einmal weggespült und baut sich auch genauso wieder auf. Also Ihr genetisches Muster, was Sie an Darmbakterien haben, das ist festgelegt. Und wenn Sie das wegspülen durch eine Koloskopie, das ist immer die billigste, kostet nur 6 Euro. Ehrlich gesagt, so eine Darmvorbereitungslösung viel billiger als die Entschlackungen. Gehen Sie lieber in die Apotheke. Apotheke und holen sich eine Darmvorbereitungslösung. Also,
okay, guter Tipp.
Aber Sie müssen da nichts entschlacken. Ja. Die Darmbakterien, der Körper, der ist schon wunderbar. Da gibt es nicht irgendeinen Dreck, der da drin liegt.
Okay, also eigentlich auf sein Bauchgefühl hören. Und ja, ansonsten macht der Körper schon selber.
Genau, das Gehirn sollte nicht den Körper regulieren, das machen wir oft genug, da rauchen wir, der Körper hustet und hat eine COPD und der Kopf sagt, ja, ich brauche die Zigarette. Ich frage, wer braucht denn die Zigarette? Ist das Ihr Abhängigkeitszentrum da oben oder braucht das der Körper? Der hustet gerade und hat eine Sauerstoffsättigung von 89%, der braucht es bestimmt nicht. Und so ist es wichtig, dass wir in einer Einheit leben, in unserem Körper. Mhm. Das nennen wir holistisch, also der Körper, der Geist sollte nicht über den Körper reagieren, der sollte nicht dazu sagen, nur weil ich jetzt mich entschlacken will, muss die Darmbakterien leiden und ich muss 50 Mal aufs Klo gehen. Der Körper sollte nicht den Geist beeinflussen. Zu viel Schmerzen sollte mich nicht in eine Depression führen. Also wir müssen auch oberhalb des Halses mit unterhalb des Halses in einem Gleichgewicht leben. Und diesen Vorsatz oder diese Einheit schaffen viele Menschen nicht.
Okay. Ich glaube, dann habe ich einen guten Überblick bekommen über den Darm, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wichtig ist? Nee, ne? Also für den guten Überblick?
Nö, aufpassen auf sich und einfach mal die Dinge so lassen, wie sie sind.
Okay, prima. Ich kann nur sagen, vielen Dank, Herr Professor Sturm, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben.
Hat Spaß gemacht, danke.
Danke, mir auch. Tschüss.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.